Phänomen, dass wir einen Anstieg von stationären Aufnahmen wegen respiratorischer Infekte sehen. Leider haben wir keine vergleichbare Intensivstatistik, weil das Register für die Intensivbehandlungen, das ist ja in diesem Jahr jetzt im Rahmen der Covid-Krise erst ins Leben gerufen worden, da haben wir keine Vergleichsdaten. Wir können nur, sagen wir mal, annehmen, und Sie haben die entsprechenden Presseberichte ja auch schon zitiert aus den vergangenen Jahren, mit dem Anstieg der stationären Behandlungen von Lungenentzündungen haben wir natürlich auch parallel einen Anstieg an schweren Verläufen mit entsprechender intensivmedizinischer Betreuung. Also wir sind sicherlich gut beschäftigt im intensivmedizinischen Bereich. Das soll man nicht kleinreden. Es ist möglicherweise auch ein bisschen mehr als jetzt im vergangenen Jahr. Das kann man immer erst wirklich abschätzen, wenn es dann auch vorbei ist. Aber wir sind jetzt nicht im Rahmen einer völlig außergewöhnlichen Katastrophe.
Also in den Jahren vorher hat man ja jetzt nicht zu so Maßnahmen wie Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Wirtschaft runterfahren und so weiter gegriffen. Ja. Ist das verhältnismäßig?
Naja, sagen wir mal so, es ist natürlich so, dass wir jetzt schon einen relativ dramatischen Anstieg sehen an positiv Getesteten. Und wir sehen auch einen zahlenmäßig doch sehr raschen Anstieg an stationären Behandlungen. Also das ist jetzt, die Sorge ist jetzt nicht ganz unbegründet. Ich denke trotzdem, dass wir letztendlich mit der Strategie falsch liegen. Und eigentlich gibt uns genau das, was wir jetzt erleben, eigentlich recht. Denn wir haben den Sommer eigentlich verbaselt, wenn ich es mal so salopp sagen darf, uns auf den Winter vorzubereiten. Wir haben auf die falschen Pferde gesetzt. Ja, wir haben zwar wunderbar alle Masken vor Ort erlassen und wir haben Massentestungen von asymptomatischen Personen durchgeführt und wir haben Contact Tracing gemacht, aber es war eigentlich, wenn man jetzt mal zurückblickt oder jetzt sich die Zahlen anschaut, das war eigentlich doch sehr erfolglos. Und die Frage ist, ob man nicht eine gänzlich andere Strategie fahren muss, so wie wir es eigentlich schon ja im Frühjahr gesagt haben und wie die Schweden es ja auch gemacht haben mit Erfolg, und die haben jetzt weniger Probleme als wir.
Sie meinen dann damit im Grunde Eigenverantwortung und die betroffenen Zielgruppen besser schützen?
Genau, so ist es. Der Kollege Wenisch, Chefarzt der Intensivabteilung im Kaiser-Franz-Josef-Spital hier in Wien, hat vor ein paar Tagen ein sehr zutreffendes Interview gegeben und hat genau das eingefordert. Also es kann ja nicht sein, dass die Menschen, die jetzt tatsächlich in Gefahr sind durch Covid-19, das ist ja nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung. Also erstens mal sind es die Alten, und es sind aber auch nicht alle Alten, sondern es sind in erster Linie die Alten mit Risikofaktoren, also mit Begleiterkrankungen, Multimorbidität und so weiter und so fort. Und die, wir wollen die nicht wegsperren, aber ich glaube, was man schon erwarten kann, dass man diese Bevölkerungsgruppe auch zu einer gewissen Eigenverantwortung aufruft. Und wer eben ein Risiko trägt, durch diese Erkrankung wirklich zu Schaden zu kommen, der sollte sich dann auch eben auch entsprechend verhalten.
Und es heißt ja immer, also inzwischen gibt es ja Berichte, dass Covid-19 für alle gefährlich ist und dass sich niemand mehr sicher sein kann. Aber wie sieht denn die Altersstruktur bei den Todeszahlen wirklich aus?
Ja, da braucht man ja nur auf das Dashboard zu schauen, das die AGES betreibt. Und da kann man sich die Todesfallstatistik genau angucken.
Das ist jetzt für Österreich.
Eigentlich eine Nulllinie bis 55. Und zwischen 55 und 65 ist es ein kleiner Strich unten. Und ab 65 geht es erst rauf. Ja. Mhm. Und die höchste Sterblichkeit weisen die über 85-jährigen Männer auf, die auch natürlich deutlich schon über ihrer durchschnittlichen Lebenserwartung sind. Und von denen, muss man sagen, sterben ja auch nicht alle. Die sterben ja jetzt nicht wie die Fliegen, sondern von denen sterben 16%. Das ist natürlich ein substanzieller Bestandteil. Das ist schon gar keine Frage. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber es stirbt nicht mal jeder Fünfte aus dieser Hochaltersgruppe. Ja.
Und diese, sagen wir mal so, das ist doch wahrscheinlich, sterben diese sehr alten, multimorbiden Menschen ja auch in den anderen Jahren an anderen Infektionen, oder?
Genau, also das ist sowieso klar, dass die natürlich, also deswegen, wir haben ja auch in Österreich weder im Frühjahr noch jetzt eine nennenswerte Übersterblichkeit. Ja.
Mhm. In Deutschland auch nicht, ne?
In Deutschland auch nicht. In Deutschland auch. Es gibt andere Länder, in denen es ein bisschen anders ausschaut, aber das ist natürlich, sind sehr vielschichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Mhm. Ja, das ist.
Wir haben ja, im Moment dreht sich ja alles um diese Inzidenzwerte. Wir hatten ja schon den R-Wert, wir hatten ja alle möglichen Werte. Jetzt geht es um die Inzidenzwerte, also wie viel Einwohner pro 100.000 positiv sind. Und das ist von der Politik eigentlich festgelegt. Also gerade wurde der Landkreis Freyung und Grafenau zum Superhotspot erklärt, mit mehr als 400 positiv Getesteten pro 100.000. Reell sah das am selben Tag dann so aus. 14 Corona-Positive in Behandlung, einer auf der Intensivstation. Die Kapazitäten seien nicht arg beansprucht, sagt der Landrat. Was halten Sie vom Inzidenzwert als Evidenzwert?
Naja, der Inzidenzwert, also es ist schon richtig, dass man Bezugsgrößen einführt. Das haben wir ja auch tatsächlich gefordert. Es wurden ja am Anfang der Covid-19-Pandemie wurden ja immer nur die Absolutwerte und die kumulativen Fallzahlen berichtet. Das ist ja nun völliger Unsinn. Da kann man ja überhaupt nichts draus machen. Das heißt, es ist schon richtig, dass man Inzidenzwerte berichtet, die bezogen sind auf 100.000 Einwohner. Aber man muss die natürlich im Kontext berichten. Also wenn Sie natürlich aus einer Gemeinde berichten, die 8.000 Einwohner hat, ja, und Sie rechnen dann den Inzidenzwert auf 100.000 hoch, dann sieht das natürlich plötzlich aus, als wären da wahnsinnig viele Infektionen, beziehungsweise es sind ja nicht mal Infektionen, es sind ja nur die positiv Getesteten. Das ist ja nochmal die zweite Geschichte, die man noch...
Da kommen wir auch noch hin,
ja. Ja. Auf jeden Fall ist es eigentlich so, dass wir natürlich eine Bezugsgröße auf 100.000, die macht ja nur dann Sinn, wenn man sich auch entsprechend große Bevölkerungen anguckt. Ja, also wenn ich jetzt ein kleines Dorf habe mit 500 Einwohnern und dann ist einer Test positiv, ja, und ich rechne das auf 100.000 hoch, dann sind es sehr viele. Und es sieht viel mehr aus, als es ist. Also insofern muss man auch aufpassen, dass mit diesem Inzidenzwert nicht Schindluder getrieben wird.
Ja, aber ist der so aussagekräftig, dass man all diese Maßnahmen damit begründen kann?
Naja, der Inzidenzwert sagt ja, also jetzt kommen wir auf das nächste Thema, ja. Also der Inzidenzwert von positiven PCR-Tests sagt ja überhaupt nichts über das Krankheitsgeschehen aus. Denn ich weiß, das ist ja etwas, was wir seit Monaten fordern, dass berichtet wird von den positiven PCR-Tests, haben die Menschen Symptome, sind sie asymptomatisch, sind sie K1, sind sie im Krankenhaus oder was ist mit denen eigentlich?
Sollte es um Erkrankte gehen, oder?
Es sollte natürlich um Erkrankte gehen. Also der asymptomatische PCR-Positive, das hat man ja jetzt gerade wieder gesehen, als hier 6 Fußballer in Salzburg positiv getestet waren und am nächsten Tag waren sie wieder negativ.
Das gibt's in Deutschland auch, also reichlich bei Vereinen, ja.
Gibt's reichlich, und es ist nie in einer wirklich guten pragmatisch-diagnostischen Studie untersucht worden, wie viele solche falsch positiven Befunde dieser PCR-Test produziert. Wir haben nur die Aussage von den Laborbetreibern, ja, der Test hat eine Spezifität nahe 100%. Ja, aber die Spezifität im Labor, ja, die ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit der praktischen Spezifität. Mhm. Denn die Probe von der Entnahme bei dem asymptomatischen Menschen bis zum Laborergebnis, die durchwandert ja einige Schritte, wo Fehler passieren können. Ja.
Es geht doch auch um diese, dass es keinen Standard gibt. Da gibt es ja Zyklen, ja. Das heißt, genau, dass man die DNA immer weiter kopiert, bis man dann das Virus gefunden hat. Und es gibt doch einen großen Unterschied, ob man 20, 30 oder 40 Zyklen macht. Ja? Ja. Das heißt, wenn man 40 Zyklen macht, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass man irgendwas findet. Und wenn man 20 macht, ist es wahrscheinlicher, dass man nicht so viel findet, oder?
Naja, wenn man 20 macht, also es kommt darauf an, also der Test wird ja gemacht, sozusagen, also man macht so viele Zyklen, bis der Test positiv ist, sozusagen. Ja. Und die Frage ist, wo ist die Grenze?
Ja.
Und sagen wir mal, die eigentliche so Faustregel ist, also wenn Sie mehr als 30 Zyklen machen müssen und der Test dann noch nicht positiv ist, dann hat dieser Mensch keine signifikante Virusload, also eine signifikante Anzahl von Viren in seiner Probe, die ihn irgendwie infektiös oder krank machen.
Aber ist es nicht unseriös, dass es keinen Standard gibt dafür?
Ja, das fragt man sich eigentlich, warum. Also ich bin ja selber da nicht so, das ist ja nicht mein Spezialgebiet, die Laborvirologie.
Aber der logische für Menschenverstand.
Für den gesunden Menschenverstand fragt man sich, warum sagt man nicht ganz allgemein, okay, bei 30 ist Schluss, ja. Und warum werden teilweise 35, 40 Zyklen, Replikationszyklen gefahren und dann die Testwerte als positiv? Es ist, soweit ich weiß, ist es so, dass man sich natürlich bei 25, bei 30 die Probenergebnisse anschaut und dann gibt es natürlich Proben, die dann sozusagen in einem Grenzbereich sind. Das heißt, man sieht da irgendwie was aber noch nicht eindeutig positiv ist und dann macht man halt noch 5 Zyklen weiter, ja. Auf jeden Fall kann man sich damit natürlich in eine Vielzahl von, ja, falsch positiven Tests durch kleinste Verunreinigungen, durch irgendwelche RNA-Bruchstücke, die da noch in der Probe drin waren, weil der Patient oder der Mensch, sind ja gar keine Patienten, weil sie sind ja nicht krank, weil dieser Mensch mit dem Virus in irgendeiner Form in Kontakt gekommen ist, aber selber eben nie krank war.
Ja, also selbst der Virologe Drosten hat ja in einem Interview von 2014 gesagt, da ging es um MERS, dass es eigentlich keinen Sinn macht, asymptomatische Menschen durch die Reihe wegzutesten, wenn bei einer Krankenschwester ein Virus über die Schleimhaut huscht, dann heißt das nicht, dass sie infektiös oder infiziert ist, aber der Test schlägt positiv an. Ja, das hat er damals gesagt. Wenn man
ein Virus zufälligerweise gerade in der Probe hat, ja.
Ja, ganz genau. Und jetzt, aber sagen wir mal so, es wird ja immer mehr gefordert, immer mehr Maßnahmen, die werden möglicherweise noch weiter verschärft. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hat jetzt eine 5-Tage-Quarantäne für Zweitkontakte vorgeschlagen. Also einer, der einen trifft, der vorher einen getroffen hat, der einen positiven Test hat. Ich meine, ist das sinnvoll?
Also das ist sicher nicht sinnvoll. Also das halte ich für absurd, ja. Weil, wo hört man dann auf? Und wie gesagt, also die gesamte Quarantäne-Strategie, die wir jetzt in den letzten Monaten ja ausprobiert haben, die hat ja zu nichts geführt, ja. Also in allen Ländern, in denen das gemacht wurde, ist es jetzt zu einem Wiederanstieg gekommen. Und wenn man sich Israel jetzt anschaut, die haben ja dann den super Lockdown gemacht, noch strenger als wir das jetzt machen. Die Zahlen sind dann sehr schnell runtergegangen, aber inzwischen sind sie schon wieder im Ansteigen. Also man sieht daraus, das ist keine Strategie, die jetzt irgendwie nachhaltig ist und die man empfehlen kann, okay, damit kommen wir aus der Krise. Und sich mit dieser Strategie jetzt einfach nur rüber zu retten bis zur Impfung, die vielleicht kommt, über die Impfung sollten wir dann auch gleich noch sprechen.
Tun wir.
Das ist, denke ich, nicht zielführend. Denn das Rüberretten rettet eben eigentlich gerade die gefährdete Personengruppe nicht. Ja, denn wir lassen es ja zu mit dieser Strategie. Wir machen Lockdown, dann kriegen wir die Zahlen runter. Dann lassen wir den Lockdown wieder ein bisschen lockerer, weil wir können ja jetzt nicht monatelang Lockdown machen. Ja, ich meine, wir machen so schon genug kaputt und setzen genug Folgeschäden, auch gesundheitlicher Art natürlich. Das heißt, wir müssen den Lockdown auch wieder lockern und dann machen wir genauso weiter wie vorher und haben nichts dazugelernt und dann steigen die Zahlen auch wieder an. Im Frühjahr, dass wir so glimpflich davon gekommen sind, ist ja wahrscheinlich zum Großteil einfach dem Frühjahr zu verdanken, ja, dem Ende der Erkältungssaison. Die Menschen gehen wieder raus, gehen wieder vor die Tür, sind mehr im Freien und stecken sich eben nicht mehr an, ja. Und jetzt gehen wir eben in den Winter rein. Das heißt, wenn wir jetzt haben wir in Österreich, haben wir jetzt bis 6. Dezember haben wir jetzt den totalen Lockdown. Ja, was ist denn nach dem 6. Dezember? Der Winter fängt gerade erst an. Mhm. Ja, wollen wir das dann, machen wir das dann weiter? Halten wir also diesen massiven Lockdown dann durch bis März?
Also ich weiß es nicht, die Kanzlerin und auch der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier, die haben ja schon darauf vorbereitet, das wird uns mindestens noch 5 Monate oder auf jeden Fall Monate noch beschäftigen und die Maßnahmen werden noch Monate bleiben. Sie haben natürlich nicht gesagt, genau welche Maßnahmen, aber im Grunde sollen wir eingestimmt werden darauf, dass es jetzt so weitergeht, so ein bisschen.
Ja, aber dann wird es doch eigentlich mal Zeit, dass man einen Strategiewechsel macht, oder? Das wäre doch eigentlich immer sinnvoll, weil ich meine,
Menschenverstand, ne?
Ja, das ist ja nicht akzeptabel. Und zwar nicht deswegen, weil es jetzt uns unbequem ist, Masken zu tragen oder weil es uns unbequem ist, dass wir im Homeoffice sind, sondern es ist einfach nicht akzeptabel, in Anbetracht der Folgeschäden, die diese Maßnahmen hervorrufen. Und da spreche ich nicht über die Masken, sondern ich spreche natürlich über den Verlust von Arbeitsplätzen, mit Arbeitslosigkeit, mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Wir wissen, dass Arbeitslosigkeit macht krank. Das ist einfach so. Da gibt es sehr gute Daten dazu. Ja. Wir wissen, Arbeitslosigkeit reduziert die Lebenserwartung. Wir treiben Betriebe in den Ruin, wir setzen psychologische Schäden bei den Kindern, die Bildung geht den Bach runter mit Schulschließungen. Das ist ja eine große Katastrophe, die hier ausgelöst wird für ein Virus, das wir überhaupt nicht leugnen, sondern dass wir einfach einordnen müssen in seiner Gefährlichkeit. Und die Gefährlichkeit wurde und wird immer noch massiv überschätzt.
Ja, wir sind im Grunde nicht weiter. Wir machen das Gleiche wie im Frühjahr. Ja, also ja. Angstmache, drohen vor der großen Katastrophe, scharfe Maßnahmen, Lockdown. Wir müssten doch inzwischen zu einer anderen Erkenntnis gelangt werden sein, oder? Seit März geht das jetzt, es geht jetzt genauso weiter wie im März.
Ja, ich finde das hochgradig erstaunlich. Man muss sich doch die Statistik eigentlich nur angucken. Die ist ja öffentlich verfügbar. Also ich kapiere es ehrlich gesagt nicht, ja, weil wir wissen, wer ist betroffen, für wen ist die Erkrankung gefährlich und wir schaffen es aber nicht. Also wir sperren 100% der Bevölkerung weg. Und ich sage nicht, dass wir die 16%, die betroffen sind, wegsperren sollen, sondern aber die 16%, die betroffen sind, das ist weniger als ein Fünftel der Bevölkerung, für die muss man sich Maßnahmen überlegen, wie schaffe ich es, dass die nicht krank werden, dass die diese Infektion nicht bekommen. Und da muss man natürlich diese Menschen auch in ihre Eigenverantwortung ins Gebet nehmen. Ja. Und wir müssen, statt dass wir unsinnige Tests, Massentests an asymptomatischen Personen in der Gesamtbevölkerung machen, müssen wir unsere Teststrategie dahingehend revidieren, dass wir das Personal und die Besucher in Pflegeheimen testen. Ja, also damit können wir Infektionen in den vulnerablen Bereichen verhindern. Und wir wollen nicht.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, Massentests, ja. Also der österreichische Kanzler Kurz möchte jetzt nach slowakischem Vorbild Massentests durchführen. Also im Grunde die gesamte Bevölkerung durchtesten. Ja. Was sagen Sie dazu?
Der Herr Wenisch hat es auch sehr schön in seinem Interview gesagt. Dem schließe ich mich voll und ganz an. Ist ein schönes Experiment. Ja, aber jetzt lassen wir doch die Slowaken mal dieses Experiment machen und dann werten wir das mal aus und dann schauen wir.
Was ja auch noch bedenklich
ist. Experiment uns anschließen. Ich finde es spannend. Ja, ich bin mal gespannt, wie es in der Slowakei weitergeht. Ja, ich meine, die haben jetzt 1%, bei der ersten Messung haben sie 1% Testpositive von den Gesamtgetesteten. Es waren, glaube ich, 3 Millionen. Dann haben sie nochmal 2 Millionen Tests gemacht, da waren 0,7% testpositiv. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also wir wissen ja, die Tests wurden mit Antigen-Tests gemacht, Schnelltests. Die haben eine Sensitivität, je nachdem, in welchem Inkubationsstadium der Mensch sich gerade befindet, zwischen 70% und 90%. Das heißt, da geht uns sozusagen, das ist wie, kennen Sie den Film Tanz der Vampire?
Ja.
Am Schluss ist einer übrig und der trägt's in die Welt, ja. Also das heißt, da bleiben natürlich ja welche übrig, die dieses Virus dann weitertragen in die Welt. Und die werden, wenn sie jetzt nicht dranbleiben, also man müsste ja dann wöchentlich sozusagen dranbleiben und immer dieses 1% der Bevölkerung oder diese 0,7% Testpositive, die muss man dann in Quarantäne schicken. Und dann muss man das in 14 Tagen wieder machen und in 14 Tagen wieder und so den ganzen Winter durch, kann man machen, ja.
Ja, kann man machen, aber man könnte das vielleicht auch sinnvoller machen.
Das Virus kriegt man damit nicht ausgerottet, ja. Das Virus ist ja da und es ist breit in der Bevölkerung präsent. Deswegen nützt ja auch diese Strategie, die wir jetzt haben, nichts.
Ja, und jetzt in der Slowakei mussten alle ohne negatives Testergebnis zu Hause bleiben und durften nicht mal arbeiten gehen. Das heißt, alle stehen erstmal unter Generalverdacht, bis sie einen negativen Test haben. Ich meine, mir macht mir ein bisschen Angst, wenn der Kurz sagt, der möchte das genauso machen wie in der Slowakei. Ich meine, ist das sinnvoll? Alle sind unter Generalverdacht infiziert zu sein, bis sie beweisen, dass sie es nicht sind? Das ist doch nicht evident.
Das ist ein Experiment. Ja, das ist ein großes Humanexperiment. Ich frage mich, ob die Ethikkommission das genehmigen würde. Ja, bei mir ist es wirklich nur ein Experiment.
Mhm. Und mit relativ ungenauem, also ungenauem Ausgang. Man weiß nicht, ob es irgendwas.
Das wissen wir nicht. Aber es ist so, ich meine, ich nehme eine gesamte Bevölkerung in einem, und zwar ohne Einwilligungserklärung. Also wenn ich das als Studie machen würde, da würde mir jede Ethikkommission den Kopf runterreißen und sagen, das kannst du doch nicht machen. Also die Daten zu erheben, ohne Einverständniserklärung des Betroffenen, das würde mir keine Ethikkommission genehmigen. Ja, aber der Staat kann das einfach machen.
Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt.
Das ist schon, finde ich, schon relativ bedenklich, muss ich sagen.
Das finde ich auch. Jetzt kommen wir doch mal zu der Impfung. Alles wartet jetzt auf die neue Impfung, die mRNA-Impfung. Das ist ja ein Verfahren, das vorher noch nicht zugelassen war und soll jetzt nach ein paar Monaten Entwicklungszeit weltweit bei allen angewendet werden. Ist das nicht fahrlässig?
Ja, das ist zumindest durchaus problematisch. Also ich glaube, es besteht sehr viel Fehlinformation über dieses Verfahren. Also es ist natürlich nicht so, dass durch diese mRNA, die jetzt in die Zellen aufgenommen wird und dann die Proteine, die Virusproteine produziert, dadurch wird nicht das genetische Material des Menschen verändert. Mhm. Ja, also das kann man, glaube ich.
Aber man weiß nicht, wie oft das kopiert wird, so richtig, oder?
Aber naja, das wird eigentlich nicht mehr kopiert. Also das. Die mRNA selber wird nicht mehr kopiert, sondern die ist ja schon sozusagen fertig und daraus werden die Proteine gemacht. Und dann wird mRNA wird in der Zelle normalerweise einfach nachdem es ein paar Mal abgelesen wurde, sozusagen wird die auch abgebaut. Aber trotzdem ist es natürlich ein neues Verfahren und leider ist es ja oft in der Medizin so, dass irgendwo hinterm Busch noch irgendwelche Überraschungen lauern, die man vorher nicht bedacht hat oder die man vorher eben nicht wusste. Ja. Und das finde ich bedenklich. Also das finde ich hochgradig bedenklich, dass ein neues Verfahren zur Impfstoffherstellung letztendlich mit einer sehr geringen zeitlichen Erfahrung in puncto Sicherheit breit zum Einsatz kommt. Ja.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja nicht Kranken verabreicht wird, denen man vielleicht irgendwie noch helfen kann, wo es vielleicht die letzte Rettung ist und man ein gewisses Risiko eingeht, genau. Sondern es wird ja gesunden Menschen verabreicht. Das macht doch einen ganz großen Unterschied.
Das ist natürlich das Problem bei jeder Impfung. Ja, also es ist eine medizinische Maßnahme, die sie einem gesunden Menschen zumuten. Und das Schadenpotenzial sozusagen in Kauf nehmen. Und wir, ich meine, wir haben das immer wieder gehabt. Es gab und gibt immer wieder Impfschäden. Wir wissen, es gab diese Influenza-Impfung in den 70er Jahren mit sehr, sehr vielen Guillain-Barré-Fällen danach. Es gab die Schweinegrippenimpfung 2009 mit der Narkolepsie im Anschluss an die Impfung. Und wir wissen überhaupt nicht, was bei dieser Impfung jetzt sozusagen an Gefahren noch lauert. Das heißt, man sollte hier einfach nicht schnell schießen, ohne diese Impfung ausreichend getestet zu haben, auch im Hinblick auf die Sicherheitsnachbeobachtung. Und wenn man sich jetzt das Studienprotokoll ansieht, also das Studienprotokoll dieser Pfizer-BioNTech-Impfung, um die ja jetzt gerade gehypt wurde, weil sie angeblich 90% effektiv ist. Da muss man sich jetzt erstmal die Effektivitätszahlen anschauen. Das heißt, wir hatten 94 Infizierte auf ungefähr 43.000 Studienteilnehmer. Und aus diesen 90 Infizierten, die nun im Verhältnis 1:10 auf Interventions- und Kontrollgruppe verteilt waren, machen wir eine 90-prozentige Risikoreduktion. Ja. So, was ist denn mit den anderen 43.000? Also, wenn man das jetzt hochrechnen würde, die Number needed to vaccinate, also wie viele Menschen muss ich impfen, um einen Covid-19-Fall zu verhindern, ist über 300. Also, ich muss über 300 Menschen impfen, um eine Covid-19-Infektion zu verhindern. So, aber die Covid-19-Infektion ist in den allermeisten Fällen ja harmlos und unproblematisch. Also wenn ich das jetzt hochrechne, dass nur 0,3% der Covid-Infektionen ja tatsächlich tödlich verlaufen, das heißt also 3 von 1.000, ja, dann können Sie sich ausrechnen, wie viele Tausende ich impfen muss, um einen Covid-Todesfall zu verhindern.
Also das ist ja schon.
Kann man jetzt nur hochrechnen, weil in der Studie gab es gar keine Todesfälle bis jetzt.
Das hört sich an, wie mit Bomben auf Spatzen zu schießen, ne?
Wir schießen natürlich mit Kanonen auf Spatzen.
So heißt es richtig.
Im Moment, genau. Und das ohne einen tatsächlichen Nachweis der Sicherheit. Und was ich noch sagen wollte, wenn man sich das Studienprotokoll dieser Studie anschaut, dann ist in diesem Studienprotokoll eine Nachbeobachtung über 2 Jahre vorgesehen. Also die Studie ist auf 24 Monate angelegt, okay, um eben zumindest einen 2-jährigen Überblick zu haben, erstens mal, was die Effektivität anbetrifft, aber auch, was die Sicherheit anbetrifft. Denn aus dieser Effektivität jetzt, die Studie läuft jetzt seit Juli, ja, also wir haben jetzt von Juli bis November, das sind gerade mal 4 Monate, haben wir diese Effektivität von 90%. Wunderbar. Aber wie nachhaltig diese Effektivität ist, also ob die Impfung tatsächlich jetzt länger als vielleicht ein paar Monate hält, wissen wir alles nicht. Ja, darüber gibt es noch keine Daten, weil die Studie natürlich noch gar nicht lang genug war. Auch die Effektivität wird über 2 Jahre in dem Studienprotokoll beobachtet.
Genau, und auch, ob es mögliche Schäden gibt. Aber jetzt heißt es doch, dass schon Anfang, Mitte nächsten Jahres im Grunde geimpft werden soll damit. Ja, das heißt, diese 24 Monate werden ja gar nicht ausgenutzt, also forschungsmäßig.
Also wie aus der Publikation der jetzigen Daten, die jetzt nicht wissenschaftlich publiziert wurden, sondern das sind Pressemitteilungen über Studien, über Zwischenergebnisse, die von der Firma bekannt gegeben wurden. Ja, das ist keine wissenschaftliche Publikation. Es ist keine ausreichende Nachbeobachtungszeit, weder im Hinblick auf Effektivität noch im Hinblick auf Sicherheit. Und daraufhin bestellen unsere Politiker Hunderttausende oder Millionen von Impfdosen. Da fragt man sich, hört mal zu, Leute, also wie kann das denn sein? Das gab es ja noch nie.
Würden Sie sich impfen lassen, sagen wir mal im Frühjahr, wenn die Impfung rauskommt?
Also warum sollte ich mich impfen lassen? Gäbe es für mich einen Grund, mich impfen zu lassen?
Vielleicht dürfen Sie sonst nicht mehr
arbeiten. Weil ich zum Risikokollektiv gehöre? sozusagen altersmäßig schon in die Richtung?
Nein, das wollte ich nicht unterstellen. Wir sind eine Generation, Herr Professor. Mehr oder weniger. kommen wir noch mal zum anderen Thema. Sie haben ja auch in einer Stellungnahme, also das Netzwerk evidenzbasierte Medizin, die Medien gerügt. Ja? Können Sie noch mal kurz sagen, weswegen?
Also die Medien sind ja von Anfang an auf den dramatisch exagerierenden Zug aufgesprungen, sage ich jetzt mal, ja. Das war ja nun endlich mal was man richtig ausschlachten konnte. Und das ist leider natürlich bei den Medien der Fall, dass sie gerne Negatives berichten. Das würde ich jetzt gar nicht mal auf Covid beziehen, mal als Ausgangspunkt, ja. Das heißt, man ist da draufgesprungen, oh, da sterben ja Leute. Das berichten wir mal groß, ja. Dann hat sich das aber irgendwie verselbstständigt, ja. Dann ist die Politik da draufgesprungen. Die Politik hat die Panik der Medien übernommen, hat diese noch verstärkt. Und wir sind aus der Nummer nicht mehr rausgekommen, ja. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, dass wir einfach wirklich da reingeschlittert sind, durch Panikmache, Aufgreifen von Panikmache und noch mehr Panikmache. Und die Medien haben da leider diese Rolle bis jetzt nicht verlassen, ja.
Ja, aber sie haben ja auch
nochmal einen kleinen Lichtblick, dass man gemeint hat, okay, jetzt wird auch ein bisschen kritische Berichterstattung kommt jetzt auch in den Standardmedien, nicht nur sozusagen in diesen Alternativkanälen, sondern auch in den Standardmedien, aber inzwischen ist das ja wieder gekippt, ja, die sind ja wieder voll auf der Panikwelle aufgesprungen. Jetzt verstärkt natürlich durch diese vermeintliche Überlastung des Gesundheitssystems.
Mhm. Aber was Sie die ganze Zeit gemacht haben, das heißt positive PCR-Tests gleich Neuinfektionen gleich Erkrankte. Also das habe ich sehr, sehr oft gelesen, sehr oft gesehen. Das wird alles gleichgesetzt. Das haben Sie, glaube ich, auch kritisiert. Ja? Damit wird ja ein völlig falscher Eindruck in der Öffentlichkeit erweckt.
Ja, also das haben wir kritisiert, das kritisieren wir natürlich auch weiter, aber tatsächlich war es so, dass im Sommer, als die Zahlen unten waren, auch die Medien teilweise angefangen haben, diese Berichterstattung zu ändern. Also was schon zum Beispiel besser geworden ist, dass Bezugsgrößen berichtet werden. Ja, immer noch zu wenig, denke ich. Also auch zum Beispiel, was nach wie vor ja völlig übertrieben berichtet wird, ist die Situation in den USA. Ja, ich meine, die sind halt 330 Millionen. Ja, dass die natürlich höhere Zahlen haben als wir, ist eigentlich logisch. Sie haben ein schlechteres Gesundheitssystem als wir. Sie haben viel mehr soziale Ungleichheit als wir. Das sind alles Faktoren, die natürlich sich jetzt übelst rächen. Und das wird nicht im Kontext berichtet. Also wir kritisieren, dass nach wie vor nicht im Kontext berichtet wird. Und es gab im Sommer, wie gesagt, ein paar Lichtblicke, wo auch teilweise Medien angefangen haben, wirklich ihre Berichterstattung zu verbessern. Aber inzwischen hab ich eher das Gefühl, dass wir eigentlich wieder einen Rückfall haben. Wir haben einen Rückfall in die Anfangssituation, die wir im Frühjahr hatten. Und es wird wieder völlig undifferenziert, wird Panik gemacht.
Als Ihr Netzwerk, ja, im September war dann die Hochzeit vorbei, also die gute Zeit, als das Netzwerk evidenzbasierte Medizin im September nämlich eine Stellungnahme, in einer Stellungnahme die Maßnahmen kritisiert hat und Evidenz eingefordert hat. Da gab es ordentlich Gegenwind aus den Medien, ja, für Sie. Und ich meine, ausgerechnet den Evidenzmedizinern wurde Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen. Das ist ein bisschen so, als ob man Karl Lagerfeld mangelndes Stilempfinden vorwirft. Ja. Wie haben Sie denn diesen Shitstorm empfunden oder diesen Gegenwind?
Naja, also ich muss sagen, da stehe ich dann drüber, ja. Also
da kann man denn das drüber stehen? Das heißt doch, dass man Sie...
Also wenn Herr Drosten zu Vokabular wie Nebellichter, Halluzinationen, wissenschaftlicher Neglect, greift, das ist ja unterste Schublade, das ist Polemik pur, dann muss man sagen, dann fühlt sich der Mann ja in die Enge getrieben. Das heißt, dann hat er ja offensichtlich nötig, ja, sich mit solchem Vokabular zu wehren. Und leider ist es natürlich so, dass das teilweise, also wenn Sie sich so mal die Sauberkeit-Fanatiker unter den Medien wie korrektiv.org und so weiter.
Ach, meine Erfahrungen, ja.
Ja, die zitieren ja Herrn Drosten und sagen, das ist die Wahrheit. Also alles, was behauptet wird, was Herr Drosten nicht bestätigt, das ist eben eine Fake News. Ja, ja, das ist ja unglaublich. Ja, ich meine, das ist ja irre, was wir da erleben, was teilweise Medienkanäle, die sich auf die Fahnen schreiben, Fake News zu bekämpfen, die sind inzwischen selbst zum Fake News Verbreiter geworden. Mhm. Und das finde ich natürlich hochgradig bedenklich. Was überhaupt nicht heißen soll, dass natürlich ein Haufen Fake News tatsächlich verbreitet werden. Also es wird wahnsinnig viel Unsinn verbreitet, ja. Also letztendlich selbst die Maskendiskussion, ja. Also die Maske, ich bin nach wie vor der Überzeugung, die Maske, so wie wir sie tragen oder wie sie getragen wird, ja, hier unter der Nase oder sogar unterm Kinn. Ich war vor ein paar Tagen, war ich im Supermarkt an der Kassenschlange gestanden und hatte so ein bisschen länger Zeit, einfach zu beobachten. Und dann habe ich mal so grob überschlagen, weil da waren ziemlich viele Leute, das war vor dem Wochenende eben, die da eingekauft haben, da habe ich mir so angeguckt, wie die Leute so die Masken tragen oder was für Masken sie tragen, ja. Irgendwelche Stofffetzen, die da umgebunden werden, die unter der Nase hängen, unterm Kinn. Also, dass das nicht effektiv ist, da brauche ich keine Studie dafür, ganz ehrlich gesagt, ja. Die korrekt getragene FFP2-Maske, die hat sicher eine gewisse Effektivität. Und wenn ich die für eine Viertelstunde aufsetze, dann habe ich auch keinen gesundheitlichen Schaden dadurch. Also das ist, da wird ja sehr emotional argumentiert.
Naja, 6 Stunden in der Schule ist was anderes, ne?
Also bei den Kindern ist das was anderes. Ja, also ich finde das jetzt irre. Also mein Sohn, der darf in die Betreuung gehen. Die Schulen sind ja jetzt geschlossen ab morgen, aber er darf in die Betreuung gehen. Aber in der Betreuung müssen sie durchgehend die Maske tragen. Ja gut, dann geht halt kein Kind in die Betreuung. Ja,
ja, so einfach ist das aber nicht
überall. So einfach ist das. Das ist, also für Kinder ist es eine Zumutung und die Kinder spielen ja sowieso nach wie vor eine untergeordnete Rolle in dieser Epidemie. Mhm. Also sie werden selber nicht krank und inwieweit sie tatsächlich jetzt Erkrankung weitergeben, das ist nach wie vor umstritten, würde ich sagen.
Ja, Sie haben gesagt, es gibt natürlich viele Fake News im Netz, das stimmt, aber Sie wurden ja selber quasi vom Spiegel als Fake News bezeichnet oder das, was Sie als evidenzbasiertes Medizin sagen. Das ist schon relativ heftig. In Deutschland rufen die Ärztekammern, also verschiedene Ärztekammern inzwischen dazu auf, Corona-Leugner unter Ärzten zu melden, also kritische Ärzte zu denunzieren. Mir wird da Angst und Bange. Wie geht's Ihnen?
Naja, sagen wir mal so.
Es gibt ja keine Leugner unter den Ärzten. Das sind ja Kritiker der Maßnahmen.
Ich glaube, das Problem ist die Definition von Corona-Leugner. Ich bin auch schon als Corona-Leugner und Covidiot bezeichnet worden. Ja. Und ich bin ja weit weg davon, dass ich jetzt Corona leugne. Das ist ja, also wer leugnet denn das wirklich? Ja, es gibt vielleicht ein paar Extreme, die es tatsächlich leugnen. Es geht ja nicht um Leugnen oder nicht Leugnen, sondern es geht um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Ja, Verhältnismäßigkeit und Sinn und Effektivität der Maßnahmen. Ja, das finde ich eine ganz bedenkliche Entwicklung, dass man einfach heute, wenn jemand etwas sagt, das nicht der eigenen Meinung entspricht, dann wird der halt als Fake News Verbreiter bezeichnet. Das ist sehr, so kann man sich das sehr einfach machen.
Ja, aber so macht es nicht irgendjemand nur, sondern so machen es doch die Politik und auch die Medien. Und das ist ja eigentlich das Fatale. Also wenn irgendeiner bei Facebook sagt, du bist ein Covidiot, no ja. Aber wenn die Medien auf den Zug aufspringen, wenn eine SPD-Vorsitzende alle Leute auf einer Demonstration mal grundsätzlich als Covidioten bezeichnet und dann auch hinterher noch nachlegt, so nach dem Motto, vielleicht sind es nicht nur Covidioten, sondern auch Rechtsextreme, dann hat das natürlich noch eine ganz andere Spezialität. Ja, also das ist es, was man darf nichts mehr sagen. Also es gibt ja sehr viele Leute, die auch Angst haben. Ich meine, der deutsche Ärztechef Reinhardt hat sich bei Lanz war es, hat sich auch zu den Masken geäußert, hat gesagt, also dass diese normalen Alltagsmasken eigentlich keinen großen Nutzen haben, was ja eigentlich auch evident ist, hat der DEKRA-Chef letztens auch gesagt. Ja, daraufhin gab es Rücktrittsforderungen, bis der Mann zurückgerudert ist. Ja, und auch das kommt komischerweise niemandem seltsam vor. Ich meine, das ist doch ein, ich weiß nicht, ob Sie mir meine Befürchtungen teilen, aber das ist ein ganz seltsamer und angsteinflößender Weg, der da gerade.
Ja. Ja, ich glaube, dass die ganze Krise hat zu einer Emotionalisierung geführt und zu einer Spaltung der Gesellschaft. Ja, es gibt sozusagen ich sage es jetzt mal, die Paniker auf der einen Seite und die Kritischen auf der anderen Seite. Und die Paniker sind für die Kritiker nur Paniker und die Kritiker sind für die Paniker halt auch Covidioten. Ja. Mhm. Also man ist nicht mehr in der Lage, und das ist das, was ich eigentlich auch sehr bedauerlich finde, man ist nicht mehr in der Lage, eine wissenschaftlich-sachliche Diskussion zu führen. Also in dem Moment, wo man zweifelt und der Zweifel hat uns immer weitergebracht. Ja, der Zweifel ist das, was die Wissenschaft vorantreibt. Die Menschen, die anfangen zu zweifeln, hört mal zu, also was ihr da erzählt, die Erde ist eine Scheibe und so. Also ich glaube das irgendwie nicht mehr. Ja, da gibt es zu viele andere Dinge, die dagegen sprechen. Der Zweifel hat uns immer weitergebracht und der Zweifel wird im Moment diffamiert. Und das ist sehr, sehr, sehr bedenklich. Ich hoffe, dass wir da irgendwie möglichst bald auch wieder rauskommen.
Ja, das hoffen wir jetzt beide.
Ich denke, wir sind da reingeschlittert. Also ich glaube jetzt nicht, dass Bill Gates da die Weltverschwörung anzettelt dazu sind die sich selber auch alle zu uneinig, die Mächtigen, ja, die Gier nach der Macht ist ja weit verbreitet und die Mächtigen gönnen sich ja dann auch gegenseitig die Macht nicht. Und wir sind ja nur die kleinen Spielbälle. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ja. Ja, es ist leider alles eine Glaubensfrage geworden.
Das kann man sagen. Alles eine Glaubensfrage geworden.
Aber ich noch mal ganz kurz, ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was mir im Kopf geblieben ist, dass im Grunde Sie ja fordern, dass man jetzt den schwedischen Weg einschlägt, ja? Ja. Dass man jetzt hingeht und auf Eigenverantwortung und Schutz der Zielgruppen setzt und den Rest der Bevölkerung ganz normal das Leben führen lässt.
Letztendlich, ja. Also mit gewissen Auflagen, die vertretbar sind, ja. Also
das
ich denke mal, es ist einfach sinnvoll, dass man das, also es hieß ja auch immer flatten the curve, ja, das ist ja, da ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass man jetzt versucht, diese Infektion, Ausbreitung sozusagen zu verlangsamen. Das haben ja die Schweden letztendlich auch gemacht. Die haben ja nicht gesagt, jetzt geht mal raus und umarmt euch alle, ja. Also man kann allgemeine Empfehlungen abgeben, Leute haltet ein bisschen Abstand, ja, hier die Partys vielleicht ein bisschen anders gestalten, von mir aus auch in öffentlichen Verkehrsmitteln die Maske aufsetzen, da habe ich auch kein Problem damit, ja, ob es jetzt was hilft, aber es schadet zumindest auch nicht.
Ja, toll.
Ich finde, man sollte sich auf Maßnahmen einigen, die vertretbar sind und die jetzt vor allem nicht unser gesamtes Leben ruinieren. Ja, also genau. Wie viel machen wir kaputt, indem wir die Schulen schließen? Wie viel machen wir kaputt, indem wir Betriebe schließen, indem wir den ganzen Tourismus lahmlegen, die ganze Gastronomie lahmlegen? Das ist ja immens, ein immenser Schaden, der da angerichtet wird. Und also was mir unbegreiflich ist, ja, ich meine, wir sprechen jetzt über das Leben retten von überwiegend alten, chronisch kranken Menschen. Wir diskutieren seit Jahrzehnten über den Notstand in der Pflege und die Pflege muss aufgewertet werden und wir brauchen mehr Pflegepersonal und die müssen besser ausgebildet und besser bezahlt und so weiter und so fort. Und alles leere Worthülsen, ja, passieren tut nichts. Jetzt geht's wieder um die Pflegereform. Ich habe heute Abend noch ein Meeting diesbezüglich.
Okay, also, ja.
Ja, wenn wir und der Grund dafür, warum das nicht passiert, das Gleiche gilt für die Allgemeinmedizin, ja. Wir haben Hausärztemangel, wir haben keine gute allgemeinmedizinische Versorgung mehr. Es droht ein Kollaps in den nächsten Jahren, wenn wir nicht dagegen steuern. Nur leere Hülsen. Es passiert nichts. Und der Grund, ja, dafür haben wir kein Geld. Dafür haben wir kein Geld. Aber jetzt werden Milliarden wirklich verbrannt für nichts. Mhm. Und wenn wir dieses ganze Geld locker gemacht hätten vorher, um unsere Strukturen zu verbessern, dann hätten wir diese Krise überhaupt gar nicht erst bekommen.
Genau, und jetzt werden, um die Versäumnisse zu kaschieren, werden die Leute eingesperrt. Vielen Dank, Professor Sonnichsen nach Wien. Danke, ein sehr interessantes Gespräch.
Danke auch.
Tja, Leute, sieht irgendwie nicht nach einem entspannten Jahresausklang aus. Und wie geht's weiter? 2021 geht's genauso weiter. Also ich finde, genau wie Professor Sönnigsen, Evidenz muss an erster Stelle stehen. Und wir müssen darauf pochen, dass auch kritische Stimmen gehört werden und auch diskutiert. Wer kritisch ist, ist kein Leugner, der ist ein kritischer Bürger. Und die waren ja mal ziemlich gefragt. In diesem Sinne, eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.